Hurra, hurra! Ein Design-Podcast der Burg.
Let's go.
Let's go. Hallo, liebe zuhörende Menschen. An den Kopfhörern wahrscheinlich. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hurra Hurra Podcasts. Mein Name ist Christian Zöllner. Das ist der Design-Podcast der Burg Giebichenstein Kunsthochschule in Halle. Eine der mit Abstand allerbesten Kunsthochschulen der Welt. Und hier gibt es einen Designfachbereich. Und in diesem Designfachbereich gibt es unterschiedliche Studiengänge. In einem bin ich. Das ist das Industriedesign, da bin ich Professor. Es gibt aber auch noch andere, unter anderem das Textildesign. Und im Textildesign gibt es eine Professorin, und das ist Bettina Göttke-Krogmann. Und die sitzt heute hier bei mir in meinem Zimmer an der Burg. Hallo Bettina.
Hallo Christian.
Das war ja fast schon so eine richtige Radioansage. Bin ich ganz stolz, dass das so funktioniert hat. Bettina, wir haben so darüber gesprochen. Wie machen wir das jetzt alles? Du bist aufgeregt, ich bin aufgeregt. Wir fangen einfach mit deiner Biografie an, weil wir wollen ja über Design lernen und Design lehren sprechen, weil dieser Podcast soll sich neben den großen Fragen des Designs ja vor allen Dingen auch darum drehen, wie das eigentlich funktioniert mit dem Lernen und Lehren, weil wir als Lehrende, du wie ich, das ja nicht gelernt haben. Und deswegen schauen wir hier mal kurz drauf auf deinen Zettel. Du bist, wie viele Menschen und Gäste hier in meinem Podcast, geboren? Und du hast eine Lehre als Weberin gedacht. Du hast also etwas richtig Ordentliches gelernt.
Ich habe eine ganz komplette Ausbildung gemacht. Ich habe Weben von der Pike auf gelernt.
Wo denn?
In Sindelfingen, aber nicht bei Stuttgart.
Okay.
Sindelfingen bei Stuttgart, da was eine alte Weberstadt war. Und alle kennen sie natürlich nur vom Daimler. Und als ich da Anfang der 80er meine Lehre gemacht habe, auf einer Schule, also ich habe eine schulische Ausbildung mit einer Gesellenprüfung abgeschlossen. Da kriegten wir dann auch keine Zimmer, weil alles war von Daimler besetzt. Und wir waren die Oberexoten, die fünf Hanseln, die da aus Norddeutschland, die Fischköpfe da an der Webstühle waren. Wobei Fischköpfe auch schon die waren, die aus dem Saarland kamen, nur mal so.
Okay, weil das auch nördlich ist von Stuttgart.
Weil das nördlich von Stuttgart ist.
Okay, genau, da sagst du nämlich was. Man hört es ja so ein bisschen.
Ich komme aus Norddeutschland.
Kannst du auch platt?
Ich kann um Beten schnacken.
Okay, lassen wir das.
Lassen wir lieber.
Nee, obwohl, da können wir kurz einen Exkurs machen. Ich habe ja heute in einer ruhigen Minute bin ich kurz bei YouTube kleben geblieben und habe gesehen, dass der NDR in eine Sendung hat, wo nur so Plattleute eingeladen werden. Und da war war Brösel, der Erfinder der Werner Comics, zu Gast. Und er hat ausschließlich platt gesprochen in der Sendung. Und da habe ich, ach stimmt.
Genau, den kenne ich auch.
Nein.
Doch.
Okay.
Nicht gut.
Okay.
Aber.
Reden wir später drüber. Genau, und dann hast du ein Stipendium für Junghandwerkerin und warst Leiterin der Weberei in einer Behinderteneinrichtung in Bremen, also bist dann wieder zurück in den Norden. Und dann hast du Textildesign studiert in Hamburg.
Genau. Relativ spät. Also ich bin eine Spätzünderin. Ich habe erst mit 27 angefangen.
Zu studieren.
Genau. Und vielleicht einmal noch kurz, weil es ja um Ausbildung geht, um persönliche Wege. Also dieses Junghandwerkerstipendium, das war nicht in der Behindertenwerkstatt, das war in einer ehemaligen Ziegendeckstation im Bauhausstil.
Entschuldigung, machen wir mal langsam. In einer ehemaligen Ziegendeckstation, also wo sozusagen Ziegen zur Vermehrung hingebracht werden.
Genau.
Und das war aber in einem Gebäude, das aussah wie
das von einem Bauhausschüler entworfen worden ist.
Genau.
Also echt ein super schickes Gebäude. Einfach auf dem Acker irgendwo. Also früher mussten die, also Ziegenböcke riechen nicht so gut. Und es war...
Ja, das hört man.
Es war... und die Gemeinden waren verpflichtet, also in den 30er Jahren, waren verpflichtet, Ziegenböcke zu halten. Und deswegen hatte die Gemeinde diese Ziegendeckstation gebaut. Und da kam jemand aus dem Ort, der am Bau studiert hatte und hat die gebaut. Und das hatten dann KunsthandwerkerInnen haben das ausgebaut, renoviert und so weiter. Und dann hatten sie ein Stipendium ausgeschrieben. Und ich wollte ja unbedingt wieder in den Norden. Also ich bin, habe mich nicht so wahnsinnig wohl gefühlt da in der Gegend. Und habe mich beworben. Und dann haben sie mich eingeladen, doch an einem Kunsthandwerkermarkt teilzunehmen. Und ich hatte schon einen Webstuhl. Und dann habe ich meinen Webstuhl auf den Acker gestellt und habe da gewebt. Und dann und habe mich da praktisch so, und dann konnte ich ihn gleich da lassen und war dann ein Jahr. Der hatte die Möglichkeit, ohne Miete, ohne alles, mich auszuprobieren, ob ich mich selbstständig machen will.
Alles
also
klar.
Die Erfahrung habe ich da gemacht.
Wenn man aber ganz kurz, wenn man aber von einem Webstuhl spricht, spricht man schon von so einem großen, gefühlt anderthalb Meter mal anderthalb Meter mal anderthalb Meter
ja,
großen
genau.
Holzgerüst.
Es gibt noch ein Foto von mir am Webstuhl auf dem Acker. Den habe ich aber auch nie wieder auf den Acker gestellt. Also
das ist auch ein bisschen schade, das ist ja auch was Besonderes.
Genau.
Okay. Und
aber das war mein Engagement, um da das Stipendium zu kriegen. Habe ich mich schön ins Zeug gelegt.
Interessant.
Genau. Und dann habe ich aber während des Jahres, ich hatte dann Gelegenheit, eine kleine Ausstellung zu machen, ne, mir so einen kleinen Markt zu erschließen. Ich meine, damals, Anfang der 80er, es gab keine Existenzgründungsstipendien und Kurse und sowas. Ich habe einfach Learning by Doing, habe mich da irgendwie reingeschmissen. Und habe dann aber auch festgestellt, ich war irgendwie 21 Jahre alt und habe gedacht, ich will aber nicht jetzt 12 Stunden am Tag für vielleicht mal 1.000 Mark im Monat arbeiten. Und
das sind 2.000 Ostmark, das sind 4.000 Euro.
Nein, das war, es war wirklich, also wenn ich meine Eltern nicht gehabt hätte und keine hätte Miete zahlen müssen, wäre das überhaupt nicht gegangen. Und dann kriegte ich das Angebot, dann rief mich jemand an und fragte, ob ich nicht die Weberei übernehmen wollte in Bremen, und um mit Körperbehinderten zu arbeiten. Und das habe ich dann gemacht. Und das habe ich auch 5 Jahre gemacht. Um dann, Thema Ausbildung.
Studium?
Nein.
Ach, schade.
Dann habe ich in der Zeitung gelesen, in irgendeiner Fachzeitung, dass es an der, damals hieß sie noch HDK, an der ODK in Berlin, Textildesign wieder neu eröffnet wird. Und ich wollte mich, ich war so ein bisschen unschlüssig, will ich jetzt studieren oder will ich, mache ich irgendwas anderes? Ich wusste, okay, ich will nicht in dem Bereich bleiben. Und dann habe ich mich blind beworben auf, ich habe gedacht, ja, die bauen das neu auf, die brauchen eine Werkstattleiterin in der Weberei, ist doch logisch. Und dann habe ich eine Blindbewerbung geschickt und dann hat sie gesagt, nein, sie hat keine Stelle, aber hast du nicht Lust, einen Lehrauftrag zu machen? Und dann habe ich praktisch parallel zu meiner Arbeit in Bremen, bin ich dann immer Block für Blockwochen an die HDK gefahren und habe da Weben unterrichtet. Also das, da fing meine Lehre an. Also
wann war das?
Schon vorm Studium. Wann war das? Ich habe 91 angefangen zu studieren, 89, 90. Und dann habe ich noch ein Semester, ich hatte dann einen Studienplatz in Hamburg. Also ich habe dann 91 in Hamburg angefangen und habe an der einen Hochschule studiert und an der anderen unterrichtet. Und das war aber der Professorin dann doch etwas suspekt. Und dann hat sie mich doch gebeten, das zu lassen. Und ich soll mich melden, wenn ich mit dem Studium wieder fertig bin.
Ach, der Professorin in Berlin war das?
Der Professorin
okay.
In Hamburg wusste das gar nicht.
Ah, okay.
Genau. Also da fing meine Lehre an. Und meine Leidenschaft auch für die Lehre. Also da habe ich schon gemerkt, oh, das macht Spaß, so das weiterzugeben.
Und dann hast du das studiert in Hamburg? Wahrscheinlich 4 oder 5 irgendwie sowas, ne? Und dann bist du eigentlich, und was hast du dann gemacht? Dann, ach doch, das weiß ich. Das steht hier nämlich auf dem Zettel. Dann hast du 1998 bis 2002 warst du Atelierleiterin Firma Kinnersand in Westerstede. Und seit 2002 ist du ein Büro für Textildesign, Textile Concept, Color Construction in Hamburg und Entwicklung von Textilprodukten, Dekorations- und Möbelstoffen, Farbkonzepten, Kollektionskonzepten, Betreuung von Fotoproduktion mit der Modedesignerin Eva Vorkörper, Entwicklung von Textilen, Wohnaccessoires. Also hast dann auch schon ein ganzes Stück auch entwerferisch aktiv in der Praxis betrieben.
Genau. Ich habe tatsächlich ziemlich viel Glück gehabt. Also ich habe ja in Hamburg studiert und in Hamburg ist das genau wie in Halle, dass man nämlich, dass es kein Umland gibt, kein textiles Umland. Das heißt, wenn ich das studiere und als Textildesignerin arbeiten will und was damals vor allen Dingen in der Industrie möglich war oder mit der Industrie, für die Industrie, wie auch immer, dann muss ich wieder gehen. Und Hamburg war ja so meine, da wollte ich immer hin. Ich kam vom Land, ich wollte immer nach Hamburg. Ich habe dann ein paar Umwege über Sindelfingen und Bremen gemacht, aber dann war ich endlich in Hamburg und war aber schon wieder so auf dem Absprung, habe gedacht, okay, weil ich wollte arbeiten. Ich hatte ein Praktikum gemacht bei Kreation Baumann in der Schweiz während meines Studiums, ein halbes Jahr, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe, wo ich total reingesprungen bin in so eine, in diese ganze Entwicklung für die Industrie. Das hat mir total viel Spaß gemacht und das wollte ich machen. Und dann kam es aber so, dass ich eben, Westerstede ist auch in Norddeutschland und Kinnersand ist eine schwedische Firma, also eine alte, kommt aus einer alten Leinenweberei und war, ist eine, also nein, war eine sehr wichtige, kleine, entscheidende, designproduzierende Firma, sage ich mal. Also die hatte, wir haben immer ausgestellt auf den Messen, ne, in Frankfurt und Verona und Paris und ich weiß nicht wo. Und waren immer schon so, gehörten mit zu der Crème de la Crème, der Textilverlage. So nennt man die Firmen, die praktisch direkt an den Markt gehen, die eigentlich wie Großhändler funktionieren, die aber eine eigene Kollektion machen, also eine ganz eigene Designsprache haben. Vielleicht kennt jemand noch Nia Nordiska oder Jab Anstütz, Sacco Hässlein, die gibt es schon nicht mehr. Früher gab es auch noch alle möglichen, Zimmer und Rode gibt es noch. Also es gibt sehr, sehr relativ wenig und Kinnersand war eine von diesen Firmen.
Ganz kurz, weil wenn wir schon darüber sprechen und vielleicht viele Leute, inklusive mir, nicht wissen, wie das funktioniert. Das heißt, die produzieren, die haben entweder Inhouse-Designerinnen und Designer oder extern, dann produzieren die große Mengen bestimmter Textilien, die dann von beispielsweise Möbelfirmen gekauft werden.
Nee, wir produzieren nicht. Wir sind eine Zwischeninstanz. Wir sind ein Verlag.
Aha.
Also das ist ein ganz alter Begriff, der, wie ein Buchverlag eigentlich auch. Der Buchverlag druckt ja auch nicht seine Bücher selber.
Das ist korrekt.
Sondern wir entwickeln, und deswegen war das so eine tolle Stelle, bei der ich einfach wahnsinnig viel gelernt habe und das auch mich total entfalten konnte, um dann ja auch dann irgendwann hier zu landen. Also ich habe die ganze Konzeption der Kollektion entwickelt. Ich habe gesagt, okay, die nächste Kollektion einmal im Jahr für Interior, ne, soll, weiß ich nicht, eine bestimmte Farbwelt haben, soll eine bestimmte Designsprache haben, ich möchte gerne Gewebe, ich möchte gerne transparente Gewebe, dichte Gewebe, wie auch immer, also man stellt eben so eine Serie zusammen und dann geht man zu produzierenden Industriebetrieben. Ich gehe, wenn ich finde, das ist ein, ne, ich kaufe auch bei einem, ich habe oft bei freien DesignerInnen eingekauft, die Freelance arbeiten, die sind dann zu mir gekommen oder ich habe sie besucht in ihrem Atelier und dann haben wir gesagt, hier, mach mal was für uns. Ich möchte gerne, was weiß ich, ein Fliederstoff, ist ja egal, soll ein fröhlicher Frühlingsstoff werden. So. Mhm. Und dann kriege ich das Design von der Designerin und dann entscheide ich, soll das jetzt im Gewebe umgesetzt werden, soll das im Druck umgesetzt werden. Wenn es im Druck umgesetzt werden soll, ist es irgendwie ein normaler Siebdruck oder wird es ein sogenannter Ausbrenner, wo es ein bisschen transparenter wird oder so. Also das entscheide ich praktisch, also natürlich in Absprache mit der Geschäftsführung und Designteam. Später hatte ich dann auch eine Mitarbeiterin. Aber das ist das Zentrum praktisch für die Gestaltung. Die ist im Verlag. Und dann arbeite ich auf der einen Seite mit den Freelancern zusammen und auf der anderen Seite mit den DesignerInnen, die in den Produktionsbetrieben sind. Und da ist auch Teamarbeit total wichtig, weil ich wusste dann, gerade im Gewebebereich, also der Geschäftsführer von der Firma, der hat mich eben praktisch, also ich hatte die Chance, dem mein Diplom zu zeigen. Und dann hat er gesehen, ja, das ist genau das, was ich eigentlich gerade suche, weil das war eine Zeit in den 90ern war sehr viel Druckstoffe und er wollte wieder zurück zu den Wurzeln der schwedischen Firma und wieder Webstoffe machen. Und dann kam ich daher mit meinem Diplom, wo einfach...
Und jetzt sind aber bei diesen Textilverlagen, jetzt hast du natürlich diesen, sag jetzt mal, den die eine Seite des Handels beschrieben. Und jetzt kommt aber wer kauft das denn dann? Wer sind denn das für Leute?
Einrichtungshäuser und Raumausstatter.
Aha, okay.
Also für den Interiorbereich. Mhm. Ein bisschen auch Möbelindustrie, aber die kaufen eher direkt bei den Produzentinnen, also bei den produzierenden Industrie, weil das uns auch, das ist ja eine Handelsebene mehr. Deswegen gibt es da von der Möbelindustrie so jemand wie Core oder was auch immer. Die kaufen direkt bei den Webereien auch. Die gehen selten über einen Verlag. Wobei, es gibt einen sehr großen Verlag, der nennt sich, heißt Quadrat. Der wird dir auch was sagen.
Ja.
Und Quadrat
ist auch ein Verlag.
Produziert nicht. Ist reine, eigentlich ein Umschlagplatz. Aber ein gestaltender Umschlagplatz.
Schön, merke ich mir als Begriff, gestaltender Umschlagplatz.
Genau. Und Quadrat zum Beispiel, die sind auch sehr stark. Bei denen kaufen dann auch viele Firmen tatsächlich ein. Und diese Verlage gibt es deswegen, weil produzierende Firmen immer eine Mindestmenge haben, die sie verkaufen. Die haben in der Regel kein Lager, sondern die produzieren on demand. Und die Verlage, die sind dafür da, die haben ein Lager. Die kaufen dann bei der Weberei 300 Meter von einer Farbe, von einem Stoff, aber eben 300 Meter und verkauft dem Raumausstatter dann die 5 Meter, die er braucht.
Ja.
Also das ist deswegen, das ist eigentlich wie ein Großhändler. Ich kaufe ja auch nicht meine Schrauben, wenn mein Auto kaputt ist, kaufe ich mir auch keine Schrauben direkt beim Schraubenhersteller, sondern dann gehe ich auch zu irgendeinem
Händler. Habe ich verstanden. Und dann machen wir jetzt einen Sprung und dann hast du verschiedene Vertretungsprofessuren gehabt und Gastprofessuren an der UdK dann oder noch HDK?
Nee, das war, glaube ich, die Zeit, als es dann UdK wurde. Das war natürlich mein Kontakt. Ne? Ich war ja, hatte
Stimmt,
davor...
Stimmt, durftest du wiederkommen, hast du ja gesagt.
Eben, ich hatte da vorher unterrichtet, dann hatte ich mein Diplom, da habe ich sofort angerufen und habe gesagt, so, hier ist mein Diplom, ich kann wieder kommen. Tatsächlich war auch wieder was frei und dann habe ich, bevor ich bei Kindersand war, noch mal ein, zwei Semester unterrichtet und dann hatte ich einfach keine Zeit mehr, das ging nicht. Und dann hatte ich aber, ich kannte natürlich die Professorin und kannte auch Studierende und die hatten mich eingeladen, einen Vortrag zu halten über meine Arbeit, ne, Berufspraxis vermitteln und so. Und deswegen kannten die mich und dann haben die mich gefragt, als die Professorin in Ruhestand ging, ob ich nicht mit André Kupetz zusammen, den du vielleicht auch kennst. Ich habe mit André Kupetz
Professur geteilt. Ich kenne ihn aus dem Design Report, hinten das Bild in dem schicken Anzug war der immer so abgebildet.
Genau, der hatte auch damals schicke Anzüge. Das war sein Markenzeichen. Aber der hatte tatsächlich Textildesign studiert. Und deswegen hatte Frau Ehring ihn gefragt, oder hatten die ihn gefragt. Und ich kam praktisch so aus der Praxis dazu.
Und dann aber noch Kassel und Weißensee. Und dann schlussendlich bist du seit 2007 Professorin für Textildesign an der Burg-Giebnischen-Kunsthochschule in Halle.
Richtig.
2007, das sind ja bald...
Ganz schön lange, ne?
Ein paar Jährchen. Und hier machen wir eine kurze Pause. Und zwar würde mich jetzt natürlich mal interessieren, wie du das... dir entwickelt hast, diese Kompetenz des Vermittelns. Also du hast es ja erfahren in deiner Ausbildung, wurdest du belehrt, du hast selber studiert, hast du das mitbekommen und dann hast du das immer auch irgendwie parallel selber gemacht. Aber an was hast du dich da orientiert? Wie bist du da, wie hast du dir eigentlich ein Lehrkonzept oder eine Lehrpraxis aufgebaut, entlang von welchen Leitplanken?
Ich meine, ein bisschen ist mir natürlich zugute gekommen, dass ich schon eine Technologie unterrichtet hatte. Also als ich Weben unterrichtet habe, habe ich mir natürlich Gedanken gemacht, wie bringe ich das bei, habe mir eine Struktur entwickelt, wie können Sie am besten von dem in dieser kurzen Zeit, die ich dann hatte, was lernen. Also das war schon dieser Zugang über die Praxis, der kommt bei mir einfach aus mir heraus. Auch in der Zeit, ich habe da mit Kindern dann aufgehört, habe freiberuflich gearbeitet. Ich hatte immer meinen Webstuhl zu Hause. Ich habe immer irgendwelche Muster selber gemacht. Also, Und dieses Prinzip des wirklich eins zu eins Muster machen, also von dem Material, es ist ja auch eine Materialentwicklung immer. Und das ist etwas, was ich eigentlich von Anfang an immer gemacht habe, also was so vielleicht eine kleine Leitplanke ist, dass es mir immer darum ging, Konzepte zu entwickeln. Ja, das habe ich gelernt über die Kollektionsentwicklung, ne? Aber auch Learning by Doing, das habe ich nicht in meinem Studium gelernt. Eine meiner Leitplanken war, es genau nicht so zu machen, wie ich studiert habe.
Da haben wir es nämlich. Ja, ja.
Eine ganz wichtige Leitplanke, weil es gab weder Projektstudium noch, also, ach, egal. Es war, ich habe die Zeit genutzt in meinem Studium. Ich habe ganz viel einfach gemacht, was ich wollte und hatte den Raum dazu. Ich habe aber, wir haben wenig präsentiert, wir haben nie ausgestellt. Wir haben diese ganzen Skills, die man ja auch braucht, wenn man in der Praxis arbeitet, die haben wir alle nicht gelernt. Und ich war bei Kindersand und was sollte ich als erstes machen? Als erstes eine Ausstellung, weil da war gerade so eine Veranstaltung, wo wir ausstellen sollten. Ich noch nie eine Ausstellung gemacht. Und als zweites ein Fotoshooting. Ich sollte plötzlich ein Fotoshooting mit einem Fotografen begleiten. Ist natürlich, war jetzt alles nicht so doll am Anfang, weil ich sie eigentlich nicht konnte. Aber das habe ich ganz, ganz viel in meiner Praxis gelernt. Also ich habe aus meiner Praxis ganz viel rübergeholt an die in die Lehre, also um einfach zu sagen, so diese Komplexität, die das tatsächliche Arbeiten für die Industrie, in der Industrie, im Markt sozusagen erfordert, die habe ich dann schon mitgenommen. Aber immer in der Kombination mit dem tatsächlichen Tun, mit dem Faden letztendlich oder im Muster oder wie auch immer. Also diese Kombination war mir eigentlich immer von Anfang an wichtig. Natürlich habe ich die auch weiterentwickelt und ich habe mich selber auch weiterentwickelt. Ich meine, das ist, kennst du selber, kaltes Wasser, Learning by Doing. Du springst da rein, du erzählst immer schön irgendwas und
ne? Och, das ist dir gelogen.
Klingt ganz gut. Ich meine, ich habe auch mal, der erste kalte See war Kindersand, weil die haben mich gefragt, ne, die fanden mein Diplom toll und dann haben sie mich gefragt, ja, können sie das denn auch umsetzen, ne, mit einer Weberei? Habe ich einfach ja gesagt. Ich habe gehofft, wird schon irgendwie gehen.
Wir machen ja die Sachen ja nicht, weil sie einfach sind. Wir machen die Sachen, weil wir glauben, dass sie einfach sind.
Nein,
aber das führt uns doch genau dahin. Immer. Und ich glaube, dieses, dann wird halt ein bisschen gepaddelt und dann ist das halt ein bisschen aufregend. Aber dann ist es beim nächsten Mal schon ein bisschen weniger gepaddelt.
Und es gibt eine Sache, die mich immer gerettet hat, ne, in meinem kalten Wasser schwimmen. Dann sitze ich in einer Schweizer Weberei und spreche mit dem Techniker und sage so, nee, und der sagt mir, nee, das geht aber nicht und das geht aber nicht. Ich habe aber weben gelernt. Ich wusste, es geht. Und am Ende haben sie es genau so gemacht, wie ich es haben wollte. Ein paar Kompromisse musste ich machen, weil dann hat man nicht das richtige Garn oder irgendwie sowas. Also Kompromisse machen muss man immer in der Praxis. Das kennst du ja selber. Aber ich hatte ein unglaubliches Selbstbewusstsein und eine Sicherheit, weil ich die Technologie beherrscht habe. Und weil ich wusste, was macht so ein Faden? Ja, nee, der macht eben was anderes. Ich kann dem nicht einfach, kann kein buntes Bild malen und sagen, ne, das ist jetzt mein Stoff, sondern ich muss wissen, was macht der Faden mit dem Kette und Schuss? Wie gehen die ineinander?
Ist deswegen die Textilwerkstatt bei uns an der Burg so umfassend ausgestattet, damit man es immer auch genau prüfen kann und dass genau die Studierenden bei dir diese Kompetenz eigentlich parallel mitnehmen können, weil man weben, glaube ich, nicht mehr richtig lernen kann?
Ja, ganz wenig. Also eigentlich nicht. Das war damals schon schwierig, aber das ist das Prinzip, was mir immer total wichtig ist, dass das ich fange nochmal von vorne an. Erstes Studienjahr haben wir ja unsere wunderbaren Grundlagen, künstlerisch-gestalterische Grundlagen. Die sind auch natürlich für uns total wichtig, Farbe, Zeichnen etc. pp. Und parallel in unserem Bereich machen sie eigentlich fangen Sie ganz langsam an mit entwerferischer Kompetenz. Da geht es ganz viel um technologische Kompetenz. Die machen ihre eine Woche sticken, eine Woche stricken. Die gehen durch alle Werkstätten einmal durch. Und im zweiten Studienjahr, das, was bei euch, wie heißt das bei euch?
Methodische Gestaltungsübung heißt es bei uns.
Genau, bei uns heißt es Grundlagen der Gestaltung.
Na, fast.
Und tatsächlich mach ich dieses Projekt, dieses 12-Punkte-Projekt, was Sie haben, mache ich immer dann immer ähnlich, seitdem ich hier bin, weil ich das immer wieder evaluiere und aber immer wieder feststelle, wie viel das bringt, dass ich das so mache, wie ich es mache. Und zwar sind Sie ein Jahr lang, also zwei Semester lang, nur am Experimentieren. Sie haben ein Rahmenthema, was weiß ich, jetzt haben Sie gerade das Thema Graffiti, da können Sie sich ein Thema suchen, können sich mit irgendwas beschäftigen, weil das ist ja das, was Sie vor allen Dingen lernen sollen, diese Transformation von einem, ne, von einem Thema in den Stoff, von einer Erzählung, von irgendwas. Aber Sie machen. Und wir machen einmal in der Woche unsere Konsultation und den Rest Ihrer Zeit sitzen Sie am Webstuhl an der Strickmaschine in dem einen Semester oder eben in der Druckwerkstatt und in der Stickerei in dem anderen Semester. Und dann machen sie. Und ich predige wirklich das immer wieder. Es geht um die Erfahrung. Ihr müsst Erfahrung machen. Es geht nicht darum, das eine ultimative Ding zu machen, sondern ganz viel zu machen. Deswegen haben sie immer, sie machen lauter kleine Stofffetzen im Grunde. Aber jeder Stofffetzen hat eine eigene Geschichte, hat eine eigene Herkunft, hat einen eigenen Prozess. Und dieser schreibt sich ja auch in den Körper ein. Ich habe das schon mal gemacht. Ich weiß das. Ich erinnere das. Das ist das, worauf ich hinaus will, wenn ich die so viel in der Werkstatt arbeiten lasse. Natürlich machen sie sich Gedanken drum, ne, wie das, also strengen schon ihren Kopf auch mit an. Aber viel wichtiger ist, dass sie ihren Körper einsetzen.
Ja, zwei Sachen dazu. An alle, die gerade zuhören, es ist ja bald wieder Jahresausstellung an der Burg. Kann man auf der Burg-Webseite sehen. Und da gibt es in dem Gebäude, wo die Textilwerkstatt unten drin ist, vielleicht tue ich da Unrecht oder erzähle das falsch, ist ja die Färberei. Das ist richtig, genau. Und da ist so ein großer Tisch und dann liegen da immer die ganzen Samples.
Druckerei, das ist unsere Textildruckwerkstatt.
Die Textildruckwerkstatt.
Die Färberei ist im Designers unten drin.
Genau, Entschuldigung. Und die und ich kann mich an diesem Ort Stunden aufhalten. Das ist, krieg Gänsehaut, weil es ist so ein, also alles ist, man darf es immer nicht anfangen, ich mache es aber trotzdem, ich fummel mich da so durch und es ist so toll, all diese Gewebe und Farben und Samples zu sehen und das ist eben nicht in um einen, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen auch das, wo das, wenn man so ganz oberflächlich drauf guckt, ist ja Textildesign und Mode selbst auch dasselbe.
Wenn man die dritte
Person, die gar nicht im Raum ist und ganz von weit weg ist, wenn er drauf guckt, könnte man ja diesen Eindruck haben. Und dort geht es aber genau darum nicht. Da ist es wirklich ausdifferenziert in diese, die A5 großen Proben, die da liegen und in unterschiedlichsten Deklinationen ausdifferenziert sind. Würde ich
genau,
jetzt mal
und das sind die Arbeiten, die im zweiten Studienjahr entstehen. Also das sind genau die. Und du kannst dich schon auf die nächste Ausstellung freuen, da darfst du nämlich anfassen, weil wir gerade, also wir machen in ein Semester immer drucken, färben, sticken und ein Semester weben, stricken. Und in dem Drucken gefärbt haben wir gar nicht, weil alle Stoffe sind weiß, haben wir uns nur alle, jede aus der Gruppe hat nur mit weißen Stoffen gearbeitet, die wir manipuliert haben, wo wir mit 3D-Druck draufgegangen sind, die wir mit irgendwelchen Pasten bedruckt haben. Und es war das Thema Haptik. Also wir sind zum Beispiel nach Hamburg gefahren zum Dialog im Dunkeln und haben uns erstmal überhaupt mit dem Thema Haptik auseinandergesetzt.
Was ist denn das Dialog im Dunkeln?
Dialog im Dunkeln kennst du nicht. Nein. Tatsächlich habe ich erfahren, dass es in Halle auch in Kleinen das gibt. Das ist ein Ort, der wird von Blinden betrieben und du gehst eine Stunde mit einer blinden Person, als die führt dich, gehst du durch dunkle Räume, wo du nichts siehst, nichts. Du bist blind. Mhm. Und du erlebst praktisch, du erlebst eine Straßenszene und eine Wohnung und dann hinterher gehst du noch in die Blindenbar, mhm, und bestellst dir was zu essen, bestellst dir was zu trinken und so, bist da eine Stunde. Und das ist ein wahnsinnig intensives Erlebnis, weil du dich nur aufs Fühlen konzentrierst. Aufs, okay, Hören und aufs, mhm, Fühlen.
Spannend.
Ja, ein super Ort. Also kann ich nur empfehlen, das mal zu machen. Weil man verliert auch, mhm, Zeitgefühl. Also weil, mhm, man nämlich so mit dem Wahrnehmen beschäftigt ist, weil man Dinge wahrnehmen muss mit den Fingern, die man, wenn man im normalen Leben ist, einfach automatisch schon, die sind konditioniert, da brauchst du nicht drüber nachdenken. Und dann, wenn du in dem Ort bist, denkst du drüber nach, wo ist denn jetzt hier die Tischkante?
Du hast gerade gesagt, dass du diese Formate in den Grundlagen der Gestaltung, Modulen nenne ich es jetzt mal, so technokratisch, dass du die immer iterierst. Du versuchst sie immer nochmal zu wieder, also machst es eigentlich immer wieder und veränderst immer so Kleinigkeiten wahrscheinlich.
Ja, mal ist es.
Aber genau, weil du sagst, du evaluierst die auch. Wie funktioniert die Evaluation und was fragst du, was kriegst du zurück und wie reagierst du?
In diesem Fall meine ich jetzt, dass ich selber evaluiere. Also okay, wenn ich die Studierenden frage, ich frage sie natürlich am Ende des, mhm, Semesters. Und in der Regel, also bei diesem Projekt hatten wir jetzt schon gerade die Feedbackrunde, mhm, und als ich das Projekt vorgestellt habe, gab es eine große Enttäuschung.
Ach, warum?
Weiß. Wir haben so Lust auf Farbe. Warum können wir nicht Farbe in der Druckerei? Ne? Mhm. Mit Druckstoffen verbindet man immer irgendwas Buntes, Tolles, mhm, Farbiges eben. Und dann, nein, wir müssen nur weiß. Und jede einzelne Teilnehmerin und Teilnehmer haben mir erzählt, dass es für sie eine ganz tolle Erfahrung war, genau nicht mit Farbe zu arbeiten. Okay. Dass sie sich ja viel mehr auf das Haptische konzentrieren konnten, dass sie, ne, sich damit beschäftigt haben. Louis zum Beispiel hat mir erzählt, dass er immer am Anfang, so wie wir das so gestartet hatten, mhm, immer die Augen zugemacht hat und den Stoff gefühlt hat. Es hat ihm aber dann doch nicht gereicht. Und dann hat er für sich entschieden, ich brauche aber das Visuelle dazu. Und dann ist das ja auch in Ordnung. Es, mhm, ging ja nicht darum, Stoffe für Blinde zu machen, sondern einfach Stoffe mit einem besonderen haptischen Erlebnis zu machen.
Ja.
Weil das ja auch was ist, was das Textile wieder ausmacht. Ganz stark. Also
ich habe mir nämlich, ich baue jetzt eine richtige Metabrücke und will auf das Thema der Wiederholung. Weil ja das Textile eigentlich eine, sagen wir mal, eine repetitive Musterbildung ist. Klar, iteriert die und die alterniert und die kann in unterschiedlichen Formen, aber es ist eigentlich ein
Hoppla, Schuss bei Schuss, Faden bei Faden.
Genau. Und das steht ja aber eigentlich ja diesem experimentellen Neumachen des Brechens der Regel, was ja auch eine Quelle von Innovationen ist, ja immer irgendwie im Weg. Also steile These, Metabrücke. So, wie kommst du denn aus dem, sagen wir mal, handwerklich betonten Richtigmachen, was man ja braucht, ins innovative Neuschöpfen?
Über das Thema.
Okay.
Ne, das ist das Thema. Weil wenn ich sage, geh an den Webstuhl, web mal ein bisschen was, ne, mhm, denk dir ein paar Wörter aus und dann webst du die oder so. Das ist, da kommt man nicht weit.
Mhm.
Weil das ist wieder da, und das ist ja das Prinzip, was dann auch in den Hauptprojekten ist. Also für mich ist ganz, ganz wichtig, dieser Zugang über ein Thema, dass ich etwas erzähle, dass ich etwas darstelle, dass ich das ja ausdrücke über das Textil, weil, mhm, das Textil ist für mich tatsächlich spricht ja eine eigene Sprache. Ich meine, wir haben ja dieses, ich kann es auch nicht mehr hören, Text, ne? Text, Textur, Textil, ne? Ist immer wieder Thema. Also wir haben den gleichen, mhm, Wortstamm, wir kommen natürlich aus dem, ne? Ein Text ist ja auch was Repetitives und die Buchstaben sind aneinander gereiht und so weiter. Also,
cool, dass du das nicht mehr hören kannst. Ich höre dir
zu. Du hörst mir zu, ja, weil damit. Wir haben ja zum Glück jetzt relativ viele Textilausstellungen in den letzten Jahren. Und ich kann, du kannst mal die Einleitungstexte von irgendwelchen Museumsleitern lesen und mindestens im zweiten Text wird
über die, nicht über die Metabrücke, sondern über die etymologische Brücke vom Text, über die Textur zum Textil gearbeitet.
Genau, aber ist egal, das mal beiseite gelassen. Ich finde, Textil spricht eine eigene Sprache, weil ich kann, du sprichst über die Wiederholung und über, aber es ist nicht nur, also in der Wiederholung steckt ja eine große Kraft auch. Also das ist ja nicht nur, ne, du hast das jetzt so negativ dargestellt, das ist ja, ich wiederhole irgendwas, irgendwann wird es langweilig. Aber über dieses Wiederholen komme ich ja auch wieder auf andere Ideen oder werde ich angeregt, was anderes zu denken. Das ist, spreche ich aus meiner Erfahrung von selbst am Webstuhl sitzen. Ich nehme irgendwas vor, was ich weben will, dann webe ich das. Und dann bin ich aber, das habe ich ja schon fertig gedacht, das muss ich ja nur noch ausführen. Und während ich das ausführe, mache ich das automatisch und fange an, aber weiterzudenken und denke dann schon über den nächsten Stoff nach, den ich machen will oder irgendwas ganz anderes. Also über diese, das hat ja was ganz Meditatives,
und
dieses ist Repetitive.
Und es ist aber in dem Sinne, wenn du das gerade sagst, das planvolle Vorgehen ist ein Vorgehen. Das ist sozusagen vor der Handlung hast du eigentlich alles schon ready. Du besitzt nur noch da und arbeitest deinen Plan ab. Da gibt es wenig Eingriff, wenig spontane Interaktion, sondern das ist eigentlich das Ziel, das zu auszuführen.
Jein, also.
Aber nee, ich will nur darauf hinaus. Ich glaube, das Jein habe ich gehört. Aber das, dass durch diese eigentlich fast zen-hafte Wiederholung wird der Körper in eine Schwingung versetzt, der Geist kommt ins Ruckeln und da, also ins Laufen und beginnt kreativ zu denken, während die Hände in einer Art choreografischen Tanz, Schuss und Kettfaden und die Füße haben wir auch noch mit, und man muss die Augen so, aber das eine neuronale Netzwerk, was nicht für die Koordination des Körpers zuständig ist, kann über Dinge nachdenken und aber im Thema sein.
Genau. So ungefähr. Also es ist zumindest eine Variante des Arbeitens. Wenn die ihre Experimente machen, wenn sie keine Vorgabe haben, also keine Vorgabe im Sinne von Funktion zum Beispiel. Mhm. Ich gebe im zweiten Studium ja nicht vor, es soll ein Möbelstoff werden oder ein Kleiderstoff oder irgendwie sowas, sondern es geht einfach nur ums Machen, um dass da am Ende irgendwie eben dieser kleine Fetzen liegt. Und da können sie, manche arbeiten dann schon auch dann beim Weben, nehme ich dann doch immer noch einen anderen Faden damit rein und ändere das. Und dann haben sie am Ende eine Fläche, wo ganz viel passiert und trotzdem, das ist vielleicht auch so ein Automatismus, den ich einfach verinnerlicht habe, ist, denke ich das als Wiederholung. Ich denke, ich habe diesen Stoff gewebt und vielleicht ist jeder Faden anders, ne? Im Schoß, in der Schoßfolge, aber dann denke ich, okay, ich denke immer darüber nach, wie geht's weiter? Und dann sage ich, okay, ja, es geht nicht weiter, dann ist es ein Bild und ich denke es aber in der Wiederholung, dann wird es zum Stoff.
Fiel dir das in deiner Lehre schwer, diese strukturierte Logik dir anzueignen? Also ich sehe in den Textil, ich sehe das auch bei euch auf der Ausstellung, auf diesem Kästchenpapier
die technische Zeichnung.
Wahnsinn,
Das ist ein Code. Das
ja,
ist,
genau.
Das aber ist
genau,
0 und 1. Das ist das, was reden immer vom Jacquard-Webstuhl als Begründung der Computertechnologie. Im Grunde geht das schon los vor 10.000 Jahren, wenn du eine Bindungspatrone aufzeichnest, dann hast du.
Das stand nämlich auch in dem Text drin. Bindungspatrone, habe ich nämlich gelernt. Aha, das meine ich
so mit diesem. So nennt sich diese technische Zeichnung.
Genau. Ja.
Genau.
Und ja, genau. Und
ich gucke da drauf
und
kann sie nicht lesen. Ja, und wenn das Feld gefüllt ist, geht der Faden nach oben. Und wenn das Feld leer ist, geht der Faden nach unten oder bleibt da unten. Das ist das Prinzip. 0 und 1.
Ja, manchmal sind aber noch so Kreuze oder sowas.
Ja, das ist ja dann
höhere.
Nein, da gibt es
Okay, gut.
Das ist höhere Mathematik. Es gibt dann ein Doppelgewebe. Ich kann ein Gewebe so konstruieren, dass ich gleichzeitig zwei Gewebe übereinander webe. Die legen sich über die Konstruktion übereinander. Das siehst du nicht auf dem Karo-Papier. Das weißt du. Das probierst
Angst.
Das probierst du entweder aus oder indem du einfach diese im Buch nachschlägst und sagst, das ist meine Bindungspatrone für ein Doppelgewebe. Oder du zeichnest dir das auf und probierst das am Webstuhl auf und wirst merken, hoppla, ne? Der erste Faden ist rot, zweite Faden ist grün, der dritte wieder rot, der zweite grün. Hm. Und am Ende ist das Gewebe oben rot und unten grün.
Unsere tolle studentische Hilfskraft Caroline wird dann einfach ganz viel davon unten in die Shownotes packen. So ein Wikipedia-Abriss über diese ganzen Sachen. Total toll. Du hast vorhin das Wort Experiment verwendet und du hast in einem Text, den ich hier gelesen habe, zu dem Thema Feldstudien, wo es um so teilnehmende Beobachtung, auch aktive, teilhabende Beobachtung in so Designprozessen oder designforscherischen Prozessen, das experimentelle Erobern aufgeschrieben. Und das finde ich total toll, weil da ging es ja auch um Routinen und Regeln und Wiederholung in der Beobachtung von Menschen und sowas. Und dann, baue ich wieder in eine Metabrücke. Weil man spricht ja auch von einem sozialen Gewebe, von so einem Gewirk, wie Menschen miteinander in Verbindung sind. Was bedeutet für dich dieses konzeptionelle Arbeiten? Also viele Abschlussarbeiten, die bei dir entstehen oder bei euch, Masterarbeiten und Bachelorarbeiten, sind da, neben den, sagen wir mal, formal ästhetischen Kriterien, dass sie einfach, pardon my French, sehr, sehr schön sind, so durchdacht, kluge Positionierungen zu bestimmten gesellschaftlichen Sachverhalten. Wie entwickelst du das mit den Studierenden? Wie entwickeln die das? Und wie kannst du das begleiten, dass das eine so eine intellektuelle Durchdringung wird bei denen? Außer, dass die natürlich von sich aus so total klug sind. Aber welchen Beitrag, denkst du, hast du da oder deine Mitlehrenden?
Ich meine, ich steuere natürlich einiges. Also es ist ja ein Konglomerat letztendlich aus dem Studium. Ne? Also weil ich habe jetzt bisher nur von den Grundlagen gesprochen. Mhm. Wir gehen ja dann ins Hauptstudium. Und im Hauptstudium findet ja bei uns das Projektstudium statt. Das heißt, ich gebe ein Thema und das Thema ist aber eigentlich wie so ein Frame, wie so ein Rahmen. Damit, ne, man muss ja auch ein bisschen Orientierung haben, weil das wiederum, ich eben gar nicht zu Ende erzählt habe, ist, wenn ich mich einfach nur an den Webstuhl setze und irgendwas vor mich hinwebe, da passiert nicht viel. Ne? Da bleibe ich einfach in meinem Kosmos, den ich mal gelernt habe, und dann probiere ich vielleicht mal ein bisschen was und da ein bisschen was. Aber ich komme nicht dahin, wo ich sie hinhaben will, sondern da nutze ich tatsächlich eben ein Thema, mit dem sie sich beschäftigen, wie zum Beispiel, ne, Thema Feldstudien. Sie gehen raus, sie untersuchen
was. Ich kann sogar sagen, ich fand das total toll. Die sind nämlich in einer Tankstelle in Klenze im Wendland.
Ja, das waren ja unsere ganz kleinen Vorübungen.
Ach so, genau. Aber ja, oder in so einem Späti oder in so unterschiedlichen Orten. Hier, genau, wie sieht man das auf den? Seht ihr? Natürlich nicht, liebe Zuhörer. So eine Patrone, aber ja. Und oder in einem Eisstadion in Dortmund. Total tolle Sachen.
Genau, Eisstadion in Dortmund. Gutes Beispiel. Das hat Anna Mohren heißt sie, hat das beobachtet, hat da praktisch sich hingesetzt, hat die Eiskunstläuferin und beobachtet und was da sonst so rumfährt. Die hatte ganz viele Filme gedreht, ganz viele, ne, Submotion im Grunde ist das hier. Also sie hat ein Stoffgewebe, wo sie dann praktisch diese Bewegung umgesetzt hat in den Stoff.
In einzelne Frames,
die sie dann zusammen auf einen großen Stoff gebracht hat und der im Grunde dann diese Transformation dieses Themas in den Stoff ist. Ich sehe natürlich nicht, dass es ein Eisstadion ist und worum es da geht, sondern das wird dann wieder zu was Eigenem und trotzdem erzählt es aber die Geschichte des Eisstadions. Also sie erzählt von dem Eisstadion, das ist der Prozess, den sie durchmacht. Wie Und das ist dieser Prozess der Transformation von dieser Geschichte, von dieser Beobachtung, von diesen meinetwegen Ritualen oder Raumempfindungen oder was auch immer. Also die sind ja sehr vielschichtig und sehr unterschiedlich, die Themen. Und aber immer geht es darum, wie kriege ich jetzt dieses Thema in den Stoff? Und das ist auch der Moment, wo die größten Schwierigkeiten haben, wo sie alle immer erstmal so, ja, wie mache ich das denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Wie komme ich denn jetzt irgendwie, ne, an mein Gewebe? Und das schaffen sie aber. Und das schaffen sie, weil sie abstrahieren lernen, weil sie das eben nicht abbilden. Mhm. Ne, es gibt, was weiß ich, wir kennen Bildteppiche, wir kennen auch im Jacquard, ist immer ganz, finden immer alle ganz schick, weil man das erkennen kann, was da abgebildet ist. Mhm. Ich kann da ein Porträt, kann ich im Jacquard weben, ohne Probleme. Gibt es ein Programm, drücke ich auf den Knopf, der liest das ein und macht das. Aber das ist ja langweilig. Sondern es geht ja darum, einfach neue Stoffformen zu finden, neue Ideen, wie ich jetzt meine Fäden mache. Und das ist dann das, was ich, wenn ich von der eigenen Sprache spreche. Und das ist eben nicht der Text, den ich lese. Das ist nicht, das sind nicht die Fotos, sondern es ist etwas anderes, über das ich auf eine ganz andere Art die Geschichte erfahren kann.
Aus der Perspektive des, sag jetzt mal, Marktes oder Textilverlages, wie sehr ist diese Story dann am Ende noch wichtig? Weil das ist ja, es sind ja immer sehr schöne, ich verzeih mir, ich sag's jetzt einfach in Ermangelung meiner, sehr interessante, reizvolle, ästhetisch hochwertige Produkte, die entstehen, die, wo mir manchmal die Zeit und der Nerv fehlt, mich in diese Backstories reinzuarbeiten, und ich erfasse es aufgrund seiner sinnlichen Komponenten und weniger über die Backstory dahinter. Was ich ja total cool finde. Dadurch entsteht ja das Neue, und wenn es mich dreimal mehr interessiert, dann gucke ich es mir natürlich noch in die Tiefe an und lese den Text dazu. Aber ist der Text dann oder der Weg dahin nicht eigentlich, verpufft der nicht eigentlich?
Klar, verpufft er.
Fair enough, ne?
Ja, natürlich. Aber das Gefühl, was du gerade beschrieben hast, ich sehe das. Ne, du gehst dahin und du siehst die Stoffe und du nimmst sie wahr und du spürst, da ist was. Darum geht's. Und nicht darum, was da ist.
Genau, es ist ja keine Abbildungstechnik.
Ist ja keine Abbildungstechnik, sondern da ist was. Und du kriegst Lust auf diesen Stoff. Und das ist ein ganz wichtiger Moment, den ich versuche, die dahin zu führen. Also diese, das ist so, ne, was habe ich immer, das ist eher ein künstlerischer Weg. Das sind eher erstmal künstlerische Fragen. Ne? Wie kriege ich das übersetzt? Weil ich sage, und dann habe ich diesen Stoff da hängen, und der ist ja noch nicht für den Markt. Ich will überhaupt nicht, das schaffen wir gar nicht. Mir ist das Wichtigste, dass die Idee gut ist, dass die Ergebnisse genau diese Ausstrahlung haben. Und wenn ich dazu in der Lage bin, dann kann ich auch weiter transferieren. Dann kann ich auch wieder in den Markt gehen und kann mir den Markt angucken und sagen, okay, was ist im Markt eigentlich los? Natürlich ist das wichtig. Auch das war auch mein Leben in der Industrie. Ich bin auf jede Messe gefahren. Ich war in Mailand, Paris, New York, überall und habe mir überall angeguckt, was passiert, um das aufzunehmen, um das in die Stoffe einfließen zu lassen, die ich jetzt für den Markt dann wieder entwickelt habe. Das war oft auch frustrierend, weil die kurzen Stoffe, die ich gemacht habe, die waren dann nie Bestseller. Aber die haben wir uns geleistet, weil auch die Stoffe wiederum das erzählende Moment waren in der Kollektion. Mhm. Ne, weil das ist total wichtig, wenn du so eine Kollektion aufbaust. Das Geld verdienst du mit Uni-Stoffen.
Mit was?
Mit Uni-Stoffen, mit einfarbigen Stoffen, die sich, ne, wie sehen deine Vorhänge zu Hause aus, wenn du überhaupt welche hast, wahrscheinlich weißt.
Gehe gerade die Räume durch, ja, irgendwie so ein helles Zeug, genau.
Genau, das ist das, was sie kaufen. Ja. Aber um es zu verkaufen, hat man dann in so einem Verlag die Chance, auch Eyecatcher zu machen. Und die Eyecatcher sind dann die, die Spaß machen. Und die Eyecatcher sind auch die, die die Geschichte erzählen und wo dann am Ende auch egal ist, ob die Stoffe dann die weißen, ob die Kunden dann nur die weißen Stoffe kaufen. Also da, aber das ist wieder eine Transformation in ein anderes Feld. Aber wenn ich gelernt habe, diesen Schritt zu machen von einer Geschichte in einen Stoff, dann kann ich auch den nächsten Schritt wieder gehen. Ist die Erfahrung, die ich eigentlich mache mit meinen Absolventinnen, wenn sie dann irgendwo arbeiten, wenn sie einen Job finden, was natürlich nicht einfach ist, aber dann müssen sie genau das tun, nämlich wieder abstrahieren, weil jede Firma ist ja spezialisiert, aber dann können die das auch.
Was für eine total tolle Überleitung zu der Frage, ja, wo landen eigentlich deine Studierenden und was sind Geschichten, die es sich zu erzählen lohnt? Und jetzt hast du gesagt, ja, wenn sie dann einen Job finden, das ging ja total fatal.
Es ist gerade, ich meine, wo leben wir heute?
In Ostdeutschland, in Halle.
Im Jahr 2026. Und es gab eine Zeit, als ich anfing, 2007, war das relativ gut, was zu finden, wenn man in die Industrie wollte. Das war auch tatsächlich ganz anders, als ich Abschluss gemacht habe. Es war völlig klar, also ich bin die Einzige aus meinem Jahrgang, die im Textil geblieben ist. Das war eine ganz schwierige Zeit, da waren noch alle arbeitslos, nur ABM-Stellen und man konnte nicht mal Lehrer werden. Also es war wirklich auch eine finstere Zeit. Wir sind damals ganz anders damit umgegangen. Ne? Niemand hat sich so einen super Stress gemacht, oh Gott, was passiert, wenn ich mit meinem Studium fertig werde, sondern wir haben einfach studiert und dann waren wir fertig und dann hat man geguckt, was man macht. Es war tatsächlich eine andere Zeit.
Machen aber die jungen Menschen heute auch.
Ja, aber es gibt viel mehr Ängste.
Ja.
Also viel mehr Sorgen und auch berechtigt. Das ist ja ist einfach eine ganz andere Entwicklung. Und so die ersten, die bei mir die Abschlüsse gemacht haben, die sind fast alle im Taxi geblieben. Also da war tatsächlich ein wichtiges Feld ist die Autoindustrie.
Wollte ich nämlich gerade sagen.
Wo man natürlich extrem wieder zurückschrauben muss, weil die Farbe ist nicht mehr da. Die Materialien, man liebt Wolle und Leinen und Baumwolle, das kannst du alles vergessen. Es ist alles Polyester.
Das hat einen Begriff, dieses Feld, irgendwie Color and Trim.
Color and Trim
ja,
heißt das,
genau.
Und wenn du Glück hast und bist bei einem OEM, also bei VW oder Audi oder so, wo überall Leute vor mir sitzen übrigens.
Was heißt Original irgendwas, Manufacturer? Was
frag mich nicht.
Okay, gut, OEM sagen wir einfach.
Genau, also die großen Autoplayer. Wenn du da in so einer Color and Trim Abteilung sitzt, fährst du auch nach Mailand und Paris und überall hin und machst tolle Moodboards und präsentierst die und alle finden das ganz schick und am Ende ist der Stoff schwarz und das Polyester. Natürlich auch total anspruchsvoll, weil da, wenn du so einen Job hast, vor allen Dingen auch noch bei dem Zulieferer, wenn du die Gewebeentwicklung für einen Autostoff machst, das ist Millimeterarbeit oder Nanometerarbeit, wie das ausgetüftelt wird mit den Funktionen und das muss noch die Funktion und dann.
Aber wenn du aber von Funktionen sprichst, von was für Funktionen sprechen wir denn da?
Also im Auto ist es ganz extrem, das ist natürlich Abrieb, ne, dass ich da 50 Jahre auf meinem Autositz sitzen darf, kein Auto wird so alt wie die Stoffe halten. Dann gibt es Klettverschlüsse, wenn ich da meine Tasche draufschmeiße mit Klettverschlüssen, das war vor ein paar Jahren ein großes Thema, das wurde in so Kategorien aufgenommen.
Die Farbechtheit wahrscheinlich
Farbechtheit, Lichtechtheit, also so ein Auto steht ja ständig in der Sonne, das heißt, die müssen extrem lichtecht sein, die Farben. Deswegen fallen auch irgendwelche Naturmaterialien sowieso aus.
Ja, dann auch wahrscheinlich so dieses, ne, so Schwitzen und so ein Kram. So, ne?
Solche Sachen. Also das ist am Auto ist es am extremsten.
Okay.
Und dann ist auch noch extrem der Objektbereich, also wenn du an die ganzen Stoffe denkst für Kinos.
Ach so.
Nicht für zu Hause, sondern für den öffentlichen Bereich. Objektbereich ist ja öffentlich.
Also
Hotels. Bestimmt
Objektausstattung sagt man dazu, genau.
Genau. Hotels, Kinos, Theater, Bühnenvorhang, das sind alles Objektstoffe und die müssen zum Beispiel alle aus Flammhemd ausgerüstet sein oder deswegen sind sie oft aus einem bestimmten Polyester und was dann dieses Kriterium schon erfüllt. Und also das sind so sehr, sehr funktionale Kriterien und mit denen musst du natürlich umgehen als Gestalterin, ne? Dass du hast halt kannst du bestimmte Materialien verwenden, musst bestimmte Kriterien erfüllen, das ist eben zum Beispiel so ein Abrieb, wenn du einen Möbelstoff hast, ne, der soll ja nicht so schnell verschleißen. Und das wird gemessen an dem, da gibt es den sogenannten Martindale-Test.
Bitte wie?
Den Martindale, ein Herr Martindale hat den erfunden. Schubert-Test, kann man den auch nennen. Da dreht sich eine bestimmte Art Stoff, dreht sich immer auf einer Platte und dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und dann meinetwegen nach 5000 Umdrehungen ist der erste Faden gebrochen, kaputt. Und dann hat es 5000 Martindale. Mhm. Und die Objektindustrie, die verlangen 60.000, 80.000. Mhm. Also so, das müssen super strange Materialien sein.
Aber sind aber nicht Kunststofffasern, wie beispielsweise Polyester, nicht dann doch ganz dankbar, weil die ja so unterschiedlich...
Ja, natürlich.
Genau.
Ich bin überhaupt kein Feind der Chemiefaser. Mhm. Überhaupt nicht. Es geht einfach um den Umgang damit.
Hast du nicht mal sogar so ein Projekt zu Viskose gemacht? Ich erinnere mich... vielleicht
auch. Nee, zu Econyl. Econyl ist eine recycelte Polyamidfaser.
Okay.
Da arbeite ich mal ja immer mal wieder Projekte auch mit Industrie zusammen. Und das ist zum Beispiel eine positive Chemiefaser, sage ich mal, weil das ist tatsächlich recyceltes Polyamid, was aber die gleichen Eigenschaften hat wie das Virgin Polyamid, weil es chemisch recycelt wird. Ich habe zwar einen hohen Energieaufwand, um das zu tun, habe aber dann die erneuerbaren Energien, die das covern können und hab einfach, das ist einfach ein super Material. Und das ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich, weil wir so viel mit dem Material gearbeitet haben, haben wir es natürlich in der Werkstatt und es gibt eine ganz große Selbstverständlichkeit, Econyl einzusetzen für die Studierenden. Viel selbstverständlicher als ein Polyester oder ein Polyacryl oder irgendwas anderes, weil es so positiv besetzt ist, weil die Erfahrungen, die wir im Studiengang haben, positiv sind. Ne? Und, übers Wissen natürlich auch, weil wir wissen, dass das positiv ist.
Und können die das mitnehmen? Also hast du schon so Stories, wo dann Studierende sagen, ja, und dann sind wir jetzt, ich arbeite jetzt in der Firma ABC und dort habe ich es geschafft und Econyl eingesetzt.
Kann sein.
Okay. Und ich habe noch eine Frage. Teppiche. Spielen Teppiche, weil wir gerade von Hotels und Objektausstattung gesprochen haben und das habe ich da mit meiner Tochter letztens geguckt, Grand Budapest Hotel von Wes Anderson. Und da ist ja alles mit so tollen Stoffen und überall ist alles farbig und bunt. Und dann muss ich auch wieder an so Hotelteppiche denken. Sind Teppiche Teil eures, sagen wir mal, Produktportfolios, was ihr im Textildesign macht? Also hast du manchmal Teppichprojekte?
Ja, das gehört mit dazu, natürlich. Also wir haben... Okay. Wir haben es jetzt, also beim Econyl ist es tatsächlich so, dass das hauptsächlich recycelte Teppichböden sind, ne, weil Teppichböden immer aus Polyamid sind. Mhm. Also das muss natürlich getrennt werden, das ganze Thema mit Materialtrennung betrifft uns natürlich extrem. Aber also es gibt immer mal wieder ein Teppichprojekt oder wenn es dann Themen sind, die total offen sind, dass dann auch jemand sagt, ich mache jetzt einfach mal Teppiche. Es ist gerade ein bisschen sehr beliebt, weil wir jetzt ja in den textilen Künsten auch eine Tafting-Werkstatt haben, die wir nicht haben, die sie aber da nutzen können. Und da sind immer mal wieder welche, die zu einem Projekt, wenn es eben, sie sind ja in der Regel frei, wie sie es umsetzen, die dann sagen, ich mach einen Teppich draus, setze das als Teppich um.
Ja.
Aber ich wollte noch eine Sache, weil wir reden so wahnsinnig viel über die Industrie. Und du hast mich gefragt, wo die landen.
Ja,
und eben so vor 20 Jahren war es tatsächlich so, dass relativ viele Jobs bekommen haben in der Autoindustrie, bei den Textilverlagen, in Webereien, in diversen anderen Orten, die mit der Industrie was zu tun haben. Wir müssen heute viel, viel mehr gucken. Also es ist noch viel breiter geworden. Wo können unsere Absolventinnen arbeiten? Wir haben das ganze Thema Museum mit drin. Also eine Absolventin zum Beispiel, die hat sich damit selbstständig gemacht, dass sie Repliken webt. Also die hat Teppich, hat Stoffe von Annie Albers praktisch nachgewebt für Ausstellungen, für Webereien oder auch im Bauhausmuseum in Dessau hängt ein Wandbehang von Gunter Stölzel, den sie auch praktisch nachgewebt hat, das Original hängt in Lübeck, beziehungsweise hängt nicht, sondern liegt im Depot, weil alte Textilien sind extrem empfindlich, also die dürfen immer nur in einem bestimmten Zeitraum ausgestellt werden. Dann müssen die wieder ins Dunkle sozusagen. Und da hat die sich zum Beispiel drauf spezialisiert und damit hat tolle Projekte gemacht mit der Annie und Joseph Albers Foundation in Amerika und ich weiß nicht, von Bauhaus und so weiter. Das ist eine Nische. Dann ist ein Riesenthema natürlich die Selbstständigkeit, dass man sich mit eigenen Produkten selbstständig macht. Das gibt es natürlich genauso wie bei euch im Industriedesign, dass man eine Idee hat.
Und sein eigenes Atelier mit eigenen.
Und das vermarktet, so was ich ja auch damals mit meiner Kollegin Eva gemacht habe, dass wir Wohnaccessoires entworfen haben, Kissen, Wolldecken, solche Sachen. Wir sind auch über die Messen getingelt und haben die verkauft. Und dann gibt es aber eben das ist jetzt viel stärker dieses projektorientierte Arbeiten. Also die Industrie stellt kaum noch ein, aber sie brauchen natürlich neue Produkte und vergeben dann eben Aufträge. Das ist das, was ich ganz lange gemacht habe. Also nachdem ich mit meinen Kindern dann aufgehört habe und die Zeit, bis ich hier angefangen habe, habe ich immer große Projekte gemacht. Ich bin nirgendwo getingelt oder habe hier meinen Entwurf verkauft und da meinen Entwurf, sondern ich habe da eine ganze Kollektion entwickelt.
Auf Freelance-Basis? Oder?
Auf Freelance-Basis, genau. Also das ist eigentlich so ein ganz wichtiges Feld, wo sich einige eben jetzt auch etablieren. Und dann gibt es natürlich die Forschung, dass man in Forschungsprojekten weitermacht. Also
das stimmt, das ist tatsächlich, wenn ich jetzt so hingucke bei euch, also passiert das, genau.
Ja, wir haben selber jetzt wieder ein neues Forschungsprojekt, was auf einer Bachelorarbeit von Kim Cordes besteht, wo es was ins Material geht, also ein Materialforschungsthema, wo es um Verseidung von Wolle geht. Also da haben wir, er recycelt Seide, indem er sie auflöst, das Fibroin gewinnt und mit dem Fibroin regionale Wolle beschichtet, die dadurch weicher wird. Das ist das Ziel. Und daran arbeiten wir gerade. Das haben wir beantragt und bewilligt bekommen als Grundlagenforschung mit dem SDFI zusammen, das Sächsische Textilforschungsinstitut
in Chemnitz.
Genau. Also das ist ist auch ein Feld.
Ja, und ich glaube, das ist ja das Tolle daran, dass es in so viele Richtungen gehen kann. Ne? Ich kenne eine Absolventin, die hat, glaube ich, an der Wand Tapeten. Ne? Also es gibt ja unterschiedlichste Oberflächen, in denen man arbeiten kann an der Stelle.
Genau, Tapeten finde ich tatsächlich am langweiligsten, weil es da wirklich fast nur um Muster geht.
Genau, aber
das nicht ist um die Kombination.
Genau, war aber bei ja auch eine Zwischenstation. Also das ist dann irgendwo landet man ja dann irgendwo an der Stelle immer. Ich gucke mal auf die Uhr und es ist jetzt eigentlich der Moment, wo wir darüber reden, was jetzt noch so passiert. Ich sehe, ihr habt eine Ausstellung im Oktober.
Genau. Ich habe jetzt so viel über Industrie und Material und etc. gesprochen.
Ach so, super. Ich finde das total spannend. Willst du noch was anderes erzählen?
Ich will eigentlich noch was anderes erzählen, aber bezogen tatsächlich auf die Ausstellung, die wir jetzt im Herbst machen.
Warte mal kurz, wir machen es anders. Bettina, jetzt hast du so viel über Industrie gesprochen. Das ist doch aber gar nicht alles. Textildesign ist doch so vielfältiger. Das hat so viele Dimensionen, auch politische Dimensionen. Hast du da noch irgendwas?
Genau. Darum geht die Ausstellung, die Taking Space heißt. Politische Dimensionen im Textildesign. Und dazu komme ich auf eine ganz wichtige andere Seite des Studiums meiner Projekte. Also ich habe sehr viele Projekte, die sich eher auf kulturwissenschaftliche Themen beziehen und die sich auf die Auseinandersetzung mit der Gesellschaft, mit unserer Situation etc. pp. Beziehen. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei, dass wir im Textil ja letztendlich stigmatisiert sind. Wir sind stigmatisiert als weibliches Fach, was nicht so viel wert ist wie viele andere Fächer, wie die Architektur, wie das Industriedesign, wie alles Mögliche. Das ist das, da lebe ich mein Leben lang schon damit, dass ich immer laut sein muss, immer lauter sein muss als alle anderen, um zu zeigen, hallo, wir sind hier, wir machen tolle Arbeit, wir machen die tollste Arbeit der Welt, weil Textil ist einfach ein wahnsinniges Universum. Und es ist aber in der Handarbeitsecke, da steckt es ganz viel immer noch fest. Deswegen ist das Thema Feminismus ein ganz wichtiger Part. Und Feminismus im Sinne von Empowerment auch, von Selbstermächtigung, dass wir uns den Raum, deswegen Taking Space, dass wir uns den Raum holen, der uns eigentlich zusteht. Ich meine, ich bin bei Virginia Woolf und ne, ein Raum für mich selbst, oder ich, das Titel ist jetzt anders, ist egal. Es geht darum, tatsächlich mehr Platz zu beanspruchen, als uns zugestanden wird. Und uns wird auch so wenig Platz zugestanden, weil eben Stoff auch oft so eine untergeordnete Rolle spielt. Und weil das, was wir tun, immer noch wieder weiterverarbeitet wird. Ich mache den tollsten Vorhangstoff, aber ich entscheide nicht, in welchem Raum er hängt. Das entscheidet der Raumausstatter oder die Einrichterin oder so. Ich kann den tollsten Möbelstoff entwerfen. Ich entscheide nicht, auf welchem Möbel er sich befindet. Es gibt ganz gruselige Erfahrungen, die ich auch mit eigenen Stoffen gemacht habe, wo ich dachte, um Gottes Willen, was haben die denn damit gemacht? Der war doch ganz anders angelegt sozusagen. Also wir sind ein bisschen fast so ein Halbzeug, ne? So ein Zwischen, wir sind so ein Zwischenbereich. Deswegen werden wir auch so gerne immer zusammengestopft mit der Mode, weil aus Stoff besteht. Aber nein, Textildesign ist ein eigenes Universum und hat ganz andere Anforderungen, ganz andere Kriterien. Es geht um die Flächengestaltung, um die Konstruktion, um ganz andere Inhalte, als wenn ich mich mit dem Körper beschäftige oder mit dem Raum oder so. Und das dadurch, dass wir aber nicht so an letzter Front sind, außer vielleicht beim Teppich. Ne, das ist so ein textiles Produkt, was ein Endprodukt ist, was für sich funktioniert. Ist es natürlich total schwer, wahrgenommen zu werden, ernst genommen zu werden, in der Dimension, die unsere Arbeit hat. Und das ist einfach ein Punkt, der mir total wichtig ist. Und der mir auch in der Ausbildung total wichtig ist, meinen Studierenden zu empowern und dass sie am Ende des Studiums, nämlich genau weil sie diese Skills alle gelernt haben, sich hinstellen können und sagen, hier bin ich und ich kann was. So. In der Hoffnung, dass es dann auch was nützt für ihren weiteren Weg.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, gelingt dir das?
Oft ja.
Cool.
Also ich finde ja, ich bin immer mächtig stolz, wenn ich so meine Abschlusspräsentation habe und dann ich bin immer genauso aufgeregt wie meine Absolventinnen. Und wenn sie dann durch sind und dann, ne, das dann da stehen und das präsentieren und total selbstbewusst und total tolle Sachen erzählen, wie du ja eben das auch so wahrnimmst, dann bin ich, das ist natürlich toll, das ist mein Ziel, da will ich hin.
Und wenn, wie werdet ihr das erzählen, dieses Taking Space? Also es ist ja auch mit dem Mode, also es ist ja Studiengang Textile Design, Conceptual Textile Design.
Also das ist Bachelor alles, und Master. Bachelor und Master. Es ist reine Textil. Also wir werden im Grunde drei Themen, zu denen Abschlussarbeiten oder Projektarbeiten entstanden sein, werden wir zeigen. Also quasi in-house, also aus unserer Power raus, die wir haben. Und das Thema Feminismus ist natürlich ein wichtiges, was auch oft bespielt wird und thematisiert wird. Dann haben wir das Thema Klimawandel, ne, die ganze Nachhaltigkeitsdebatte, wo wir einfach auch viele, viele Projekte haben, die in die Richtung agieren. Also zum Beispiel Thema Recycling und so weiter und so fort. Und das dritte große Thema ist das Thema dekoloniales Design, also dass wir sehr stark thematisieren, wo kommen die Muster her, wo kommen die Stoffe her, worauf beziehen wir uns, wie beziehen wir uns, wie erzählen wir das, wie arbeiten wir gemeinsam? Also diese ganze Thematik, die ja auch bei uns an der Schule ausgehandelt wird, also gerade durch Mara und dann Dara und also durch die Design Studies ganz stark. Ich habe letztes Semester auch ein Projekt mit Mara Recklis zusammen gemacht. Lost Pattern, Stoffe aus Krisenregionen, wo wir einfach ganz viel diskutiert haben über kulturelle Aneignung. Wie gehe ich damit um? Wie respektvoll kann ich das überhaupt? Darf ich das überhaupt? Also dieses so grundsätzliche Diskutieren.
Ja, aber das habt ihr ja.
Zeigen wir.
Das fand ich ja so toll, als ihr. Das Projekt heißt Rutzis oder Rutzes und da wart ihr in Usbekistan, Tadschikistan und habt euch mit E-Card-Stoffen beschäftigt. Mhm. Das, also, du musst gleich kurz besser erklären, was E-Card-Stoffe sind, aber das habt ihr, also unser Kollege Lars Paschke vom Modedesign war mit und für, ich glaube Studierende aus Textil und Mode, korrekt? Mhm. Oh, das war so toll. Also zu sehen, wie ihr euch das da angeguckt habt, was ihr da gesehen habt und wie ihr dann noch selber dazu gearbeitet habt,
genau.
Das war toll.
Und es war eine totale Herausforderung, weil wir haben nicht einfach, und das war tatsächlich eben ein positives Beispiel, wie mit einer fremden, mit einer fremden Kultur, wie wir damit umgehen, weil wir haben nämlich nicht, wir sind nicht hingefahren, haben uns diese tollen Sachen angeguckt und haben uns alles angeguckt und dann sind wir wieder nach Hause gefahren und haben uns voll inspiriert irgendwie damit beschäftigt und ein paar tolle Sachen gemacht, sondern wir haben, als wir da waren, Workshops gemacht, sowohl in Tadschikistan als auch in Usbekistan, zusammen mit anderen DesignerInnen. Mhm. Also in Tadschikistan waren das unterschiedliche, eher freie DesignerInnen. Und in Usbekistan war es auch eine Hochschule, mit der wir dann einen Workshop zusammen gemacht haben, um uns so ein bisschen kennenzulernen. Und dann haben sich immer Vierergruppen zusammengetan als wir wieder hier waren im Semesterprojekt, also wir haben daraus ein Semesterprojekt gemacht und es war immer eine Textildesignerin von uns, eine Modedesignerin von uns, eine Designerin aus Tadschikistan, eine Designerin aus Usbekistan und das war eine Vierergruppe. Mhm. Und die haben zusammen eine kleine Kollektion gemacht und das war die Monster-Herausforderung, weil Sprachbarriere, nur online, nur über Telegram, ab und zu mal irgendwie eine Videocall und so weiter.
Ja, das ist auch mitten in so Covid. Also es ist ja noch zusätzlich, dass es ja also auch hier noch distanziert war.
Genau, genau. Und das war die Herausforderung bei dem Projekt. Und mit dieser Technik, E-Card ist eben da verortet, lokal, hat eine große Tradition. E-Card ist eine Technik. Ich habe ja Kette und Schoß. Und bevor die Kette überhaupt auf den Webstuhl kommt, färbe ich sie gemustert ein. Das heißt, meine Kettfäden, mein Bündel Kettfäden, die ich eigentlich am Webstuhl bringen will, die ist erstmal weiß. So, und dann sage ich, an welcher Stelle, an bestimmten Stellen soll sie weiß bleiben? Dann wickel ich dann ganz dickes Garn drum, klemme die so ab.
Das ist, man muss sich so vorstellen, wie so Spaghetti, also mit Verlaub, für die Nicht-Textil-Person. Wenn man so Spaghettis aus der Packung nimmt, ne, dann ist das ja auch so ein Bündel. Und nur das ist,
genau, und dann wickele ich dieses Bündel ganz eng zusammen. Mhm. Und wenn ich das dann in rote Farbe tauche, kommt die rote Farbe an der Stelle nicht an das Garn, sondern das bleibt weiß und der Rest ist rot. Und das ist eine sogenannte Kettmusterung, Kettfärbung. Mhm. Und das ist E-Card. Und dann kommt das auf den Webstuhl. Mhm. Und weil dann ja es gibt ja die Kapillarwirkung von dieser Farbe. Deswegen entsteht da immer so ein unregelmäßige Kontur. Also da, wo, ich habe jetzt Weiß und Rot als Beispiel. Und da, wo das Weiß ins Rote übergeht, ist das immer so ein bisschen verschwommen.
Ja, und genau, das wollte ich gerade sagen. Und das hat mich so beeindruckt an diesem E-Card-Gewebe, dass das so verschwimmend, unscharf ist und man kann das aus der Entfernung gar nicht richtig erkennen, weil ich dachte, das ist gedruckt und man muss richtig rangehen, bis man so als alter Mensch nicht mehr richtig sehen kann und dann sieht man, wie das eigentlich, das ist ja eine Zauberei.
So, ja, aber das Textil ist Zauberei.
Oh, dann hätten wir damit ein Schlusswort.
Vielleicht. Wenn du möchtest, hör mir gerne auf. Ich kann noch eine Stunde weiterreden. Ich weiß,
genau. Also,
weil du hast immer mir eine Frage gestellt und dann habe ich dir eine Antwort gegeben und dann bist du zur nächsten.
Ach also, ja, das, okay. Das ist
also wer noch mehr wissen will, soll sich an mich wenden.
Genau. Und oder einfach hier Textildesign studieren. Lohnt sich.
Textildesign studieren lohnt sich, zur Jahreserstellung zu kommen lohnt sich und natürlich dann im Herbst am 13. Oktober ist die Eröffnung.
Im Volkspark hier.
Galerie im Volkspark, unsere Hochschulgalerie.
Und du hast aber auch noch, sehe ich hier gerade, steht hier noch vom 25. bis 6.12. Beteiligung an der Ausstellung zu Benita Koch-Otte in der Kunststiftung.
Genau, Benita Koch-Otte war vor genau 100 Jahren hier an der Burg die Leiterin der Textilklasse, war davor am Bauhaus, hat mit Günter Stölzl, war sie eng befreundet, mit einer anderen, mit der Bauhaus, einzigen Bauhausmeisterin. Ich vergesse mal, dass du das ja alles gar nicht weißt, aber
weiß ich nicht.
Das ist so ein bisschen Textil-Background, da kennt
also
man
mit Günter Stölzl ist mir ein Begriff.
Ist dir ein Begriff, okay, natürlich. Dann ist ja gut.
Die, also wie viele Frauen im Bauhaus gibt es?
Ja, wenig.
Ja, wenig.
Also als Meisterin, die war die einzige Meisterin. Mhm. Und die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt hat eine Ausstellung initiiert, zeitgenössische Positionen zu Benita Koch-Otte, die eben am 25.09. eröffnet wird. Und wir haben ein Semester lang Begegnung mit Benita als Thema gehabt, wo wir ganz persönlich, also sehr stark also uns die Person Benita angeguckt haben. Wir haben ganz viele Briefe von ihr gelesen, die sie an ihre Freundin Günter Stölzl gelesen hat, die uns wiederum die Tochter von Günter Stölzl zur Verfügung gestellt hat. Die haben wir besucht, wir haben Gespräche geführt. Also das ist auch Thema Methodik, ne, weil du fragst, das war in diesem Fall, also es geht ganz stark zum Thema Oral History, also dieses subjektive Erzählen, dass das auch wissenschaftlich Bestand hat. Und das war so ein ganz wichtiger Background für die Studierenden auch, weil die erst ganz wenig, ganz viel Angst hatten. Oh Gott, das ist so privat alles, diese Briefe sind so privat. Und dann haben wir aber damit gearbeitet und sie haben sich ihr angenähert, der Person angenähert, dem Arbeiten mit diesen persönlichen Informationen und haben dazu dann gearbeitet und haben textile Arbeiten gemacht, die mit ausgestellt werden.
Dann lohnt sich das ja sozusagen, wenn ich jetzt hier sehe, man könnte sozusagen eigentlich die politischen Dimensionen des Textildesigns angucken und wenn man dann das gemacht hat, kann man hier bei uns an der Hochschule in den Konsum gehen, einen Kaffee trinken und dann wieder Richtung Kunststiftung gehen und sich das angucken.
Und wenn man dann immer noch nicht zu viel hört, kommt man am 5. bis 8.11. ist noch ein Symposium. Zum Abschluss unserer Ausstellung im Volkspark gibt es auch noch ein Symposium, wo es nochmal um diese ganze politische Dimension geht, das zu diskutieren, in Verbindung aber auch mit einem Netzwerk in Halle. Es haben nämlich sich Absolventinnen von mir hier in Halle zusammengetan zum sogenannten Textilport. Das ist ein Netzwerk, was jetzt hier in Halle besteht von freiberuflich tätigen Textildesignerinnen hier in Halle oder Umgebung. Da gehört dann auch noch der Benny dazu, der eine Weberei hier hat. Und ne, da docken sich so mehrere Personen an. Ganz spannend haben das jetzt mit Unterstützung des Landes, die hatten so eine Förderung vom Land Sachsen-Anhalt. Und die mit denen zusammen machen wir dieses Symposium. Wo es auch ganz stark darum, wieder Empowerment, ne?
Ja,
wo es darum geht, sich über Netzwerken, über zu empowern und zusammenzuarbeiten und lauter und stärker und sichtbarer zu werden.
Da machen wir jetzt aber Schluss. Bettina, wir sind so. Nein, alles fein. Wir können ja machen, wie wir wollen. Das ist ja wie bei. Es warten ja keine Tagesthemen auf uns. Deswegen toll. Ich danke dir ganz herzlich. Wir packen die Termine für die Ausstellung in die Shownotes. Auch nochmal Benita Koch-Otte, wenn es dazu was gibt, auch mit drunter. Und ich danke dir ganz herzlich. Das war toll.
Hat Spaß gemacht.
Ja, ich fand auch, wir haben das gemacht. Du hast auch alle Sätze zu Ende gesprochen. Ciao.
Hurra, hurra, ein Design-Podcast der Burg.